Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Dosis Injektion Medizin. Ich nehme euch mit auf eine Reise. Stell dir vor, du liegst auf dem OP-Tisch. Die Lichter sind grell, Desinfektionsmittelgeruch überall und der OP-Saal voll mit Menschen. Plötzlich sagt jemand zu dir, einmal bitte tief ein- und ausatmen. Und schon bist du in der nächsten Sekunde plötzlich einfach weg. Totaler Blackout. Jetzt könnt ihr euch auch schon vorstellen, worum es vielleicht in der nächsten Folge geht. Nämlich um das ganze Fachgebiet und Thema der Anästhesie. Hiermit darf ich auch schon meinen nächsten Gast vorstellen. Hallo Michael.
Ja, schönen guten Morgen.
Schön, dass du da bist und mit mir die Folge drehst. Ja, was passiert denn mit unserem Bewusstsein, wenn die Narkose eingeleitet wird? Sind wir vollkommen weg? Kriegen wir noch irgendwas mit? Kriegt das Gehirn irgendwas mit?
Also grundsätzlich ist die Narkose, also die Allgemeinanästhesie, ein Zustand der völligen Bewusstlosigkeit. Das heißt, viele Märchen von Nichtkundigen sagen ja, dass man hier schläft. Schlafen ist aber ein aktiver Prozess, der wichtig ist für unsere Regeneration. Eine Narkose ist wirklich die bewusste Ausschaltung aller neuronalen Afferenzen und Efferenzen. Also alle Signale, die zum Gehirn und vom Gehirn weggehen. Das bedeutet aber nicht, dass das Gehirn auf Null gestellt ist. Ja, also eine Grundfunktion bleibt schon noch vorhanden. Ist auch wichtig, das wird auch gemessen. Aber im Grunde genommen ist es eine Bewusstlosigkeit, wenn man es jetzt richtig sagt.
Ah ja, sehr schön. Heißt das, man könnte unter Narkose aber trotzdem träumen?
Während der tiefen Phase der Narkose nicht. Ja, also gibt ja mehrere Narkosestadien, die werden nach Güdel eingeteilt und in der Phase, in der man dann operieren kann, ja, das ist die Phase 3, kann man eigentlich nicht träumen. Das ist physiologisch nicht möglich. Trotzdem berichten viele Patienten darüber, dass sie träumen während der Narkose. Das ist aber eher während der Aufwachphase. Das heißt, es sind Träume, Erinnerungen, die dann in der Aufwachphase kommen und an die sich die Patienten dann auch erinnern können. In so einer Phase kann man auch nicht operieren, weil das würde ja zum Aufwachen des Patienten führen. Genau.
Ja, spannend, was da alles so vor sich geht. Ich wurde 2015 mal operiert und da habe ich vor der OP so eine, ich glaube, blaue Tablette bekommen. Ich weiß nicht, ob das diese K.O.-Pille oder diese Knockout-Pille ist.
Ja.
Ja, was ist das überhaupt? Also wieso kriegen das manche Menschen und andere nicht? Und dann fängt man manchmal ja auch an, komische Dinge zu reden. Ist wie so ein Betrunkener fast. Genau, was macht das mit einem? Wieso gibt man das?
Also diese K.O.-Pille, wie du sie nennst, wird auch Prämedikation genannt. Das ist sind Benzodiazepine, sind Medikamente aus der Gruppe der Benzodiazepine. Und diese blaue Pille, die du bekommen hast, ist Dormicum, Midazolam. Und warum kriegen es einige und manche nicht? Grundsätzlich, wir hier in unserem Krankenhaus geben es noch, wiewohl man weiß, dass alte Patienten, gebrechliche Patienten eher verwirrt werden darauf. Auch ganz junge Patienten können darauf verwirrt werden. Da muss man auch sehr aufpassen drauf. Bei Alten gibt man atypische Neuroleptika zum Beispiel. Oder man verzichtet darauf. Also es gibt auch Institutionen, die komplett auf die Prämedikation verzichten. Allerdings bin ich schon der Meinung, dass man die Aufregung vor einer Operation durchaus auch kontrollieren sollte. Ja, also das ist der Grund, warum man diese Pille bekommt, ist einfach, dass man die Aufregung vor der Operation dämpft und eine ruhigere Narkoseeinleitung oder eben die Regionalanästhesie damit ermöglichen kann.
Ja, jetzt hast du schon ganz viele spannende Themen so ein bisschen angeschnitten. Wie funktioniert das so mit der Narkose? Warum wachen die Menschen zum Beispiel nicht plötzlich auf? Wie steuert ihr das? Wird das dann quasi nach Körpergewicht bemessen?
Es gibt verschiedene Ansätze, wie man die Narkosetiefe misst. Das hängt einmal zum ersten davon ab, welche Narkoseform man überhaupt wählt, ob man eine balancierte Anästhesie wählt. Das bedeutet die Kombination aus einem sogenannten volatilen Anästhetikum, wird umgangssprachlich auch als Narkosegas bezeichnet, ist übrigens kein Gas, ist ein Dampf, physikalisch gesprochen, zusammen mit einem Opiat, also zum Beispiel Fentanyl oder in Deutschland sehr viel auch Sufentanyl, oder ob man eine sogenannte total intravenöse Anästhesie wählt, bei der die Narkosemittel komplett über die Vene zugeführt werden. Und es gibt eine Messung, ja, das ist der bispektrale Index, in der die Hirnströme, ja, wie bei einem EEG, gemessen werden, verglichen werden und dann in einen Wert verwandelt werden, der dimensionslos ist, der uns dann eine Narkosetiefe angibt. Ja. Wir schauen natürlich, dass die Patienten tief genug in Narkose sind, aber nicht zu tief, sodass die neuronalen Strukturen sehr wohl noch funktionsfähig bleiben. Aber natürlich so tief, damit kein Schmerz durchkommt, ja, und dass die Patienten auch nicht aufwachen. Also da gibt es eine kontinuierliche Messung, das sind Elektroden, die man am Kopf anbringt. Bei uns sind es 3 Elektroden, gibt es verschiedene Anbieter dafür. Und das überwachen wir.
Und wenn man gerade kein Gerät zur Hand hat, schaut man dann auch zum Beispiel auf den Blutdruck oder auf die Relaxierung, wie tief ein Patient schläft, wenn man so allgemein nur den Menschen vor sich hat?
Wenn man allgemein nur den Menschen vor sich hat, wie es in vielen Ländern der Fall ist und wie es ich auch ja schon sehr häufig erlebt habe, in Syrien zum Beispiel, hat man einfach keine operativen Möglichkeiten, das zu überwachen, dann ist es Erfahrung, schlicht und ergreifend. Ja? Dann ist es Erfahrung, wie viel ein Patient vertragen kann. Natürlich schaut man auf Blutdruck, Puls und die Relaxierung, aber das kann trügerisch sein. Ja? Und ansonsten ja, gibt es schon Richtwerte, nach denen man sich hält. Beim Narkosegas zum Beispiel ist es der MAC-Wert, also die minimale alveoläre Konzentration, der wird immer am Narkosegerät angegeben.
Bei der 50% der Patienten auf einen Hautschnitt keine Reaktion mehr zeigen, also keine Schmerzen mehr verspüren.
Richtig, exakt, genau. So ist der MAC-Wert definiert. Also es ist auch ein dimensionsloser Wert und der gibt einen Anhaltspunkt dafür, wie dieses Narkosegas dosiert werden sollte, damit der Patient halt eben gut in Narkose ist. Das Problem haben wir eben bei der total intravenösen Anästhesie, da haben wir keinen MAC-Wert oder ähnliches, da kann man sich nur auf Dosierungsanleitungen stützen. Insofern ist es ganz, ganz wichtig, weil jeder Patient ja anders ist. Es gibt schwerere Patienten, es gibt leichtere Patienten, es gibt ältere Patienten, es gibt natürlich auch Medikamentenabusus, auch diese Patienten werden operiert. Deswegen ist diese Narkosetiefenmessung eigentlich ein Standard in unseren Breitengraden.
Mhm. Ja. Viele sind ja so super aufgeregt vor OPs, was ich verstehen kann. Einmal natürlich vor dem Eingriff selber und dann vielleicht auch vor der Narkose. Kann es wirklich passieren, dass man aus einer Narkose nicht mehr aufwacht?
Ich bin jetzt seit 20 Jahren Narkosearzt. Da erlebt man natürlich schon einiges. Aber dass jetzt jemand aus der Narkose aus einer normalen, bland verlaufenden Narkose nicht mehr aufwacht. Das kommt eigentlich so gut wie nie vor, also eigentlich nie vor. Es gibt natürlich jene Patienten, die sehr krank sind, sehr viele Nebenerkrankungen haben und die Operation vielleicht noch sehr groß und sehr schwerwiegend ist. Und es sterben natürlich auch bei Notfalloperationen Menschen, das ist leider so. Das sind jene Menschen, die nicht mehr aus der Narkose aufwachen, aber jetzt direkt aus einer Narkose, dass man da gar nicht mehr aufwacht. Also jetzt so ganz trivial gesprochen, ich glaube, das ist kommt so gut wie nie vor.
Okay, das ist eher, wenn der Patient vorher schon ein Risiko hatte, überhaupt zu überleben.
Richtig, genau. Mhm.
Was ich auch sehr spannend finde und von hier mitnehme, ist, dass zum Beispiel junge Menschen mehr Narkosemittel brauchen als ältere. Mhm. Und wie unterschiedlich das wirkt, auch aufgrund unserer Herz-Kreislauf-Verhältnisse, wie schnell das auch bei jedem abgebaut wird. Mhm. Ich finde es sehr spannend zu sehen, dass manche Patienten super schnell einschlafen und wieder aufwachen. Und bei Älteren, weil da ja eher alles langsamer verläuft, die eher länger brauchen zum Einschlafen.
Ja, das kann natürlich, das kommt ein bisschen, es kommt natürlich auf die Narkoseführung drauf an, wie viel Schmerzmittel man für nach der Operation schon eingeplant hat. Aber du hast vollkommen recht, Kinder zum Beispiel sind kleine Stoffwechselbomben. Mhm. Beispiel, die Aufrechterhaltungsdosis von Propofol beim Erwachsenen sind 6 Milligramm pro Kilogramm pro Stunde. Bei Kindern kommt man dann schon auf 12 Milligramm pro Kilogramm pro Stunde. Also die brauchen schon sehr viel mehr und sie bauen das auch sehr viel schneller ab. Das ist richtig.
Ja, ja, ich habe mir nämlich vor dem Praktikum gedacht, dass es genau umgekehrt ist, weil Kinder kleiner sind und weniger Gewicht haben, dass sie weniger Narkosemittel brauchen.
Absolut gesehen, ja, stimmt ja auch, ja, aber relativ gesehen brauchen sie mehr.
Ja, das ist etwas, was ich von hier auf jeden Fall mitnehme. Ja, jetzt haben wir ein grob super Fragen besprochen. Ich würde sagen, du hast die Probe bestanden. jetzt können wir grob noch ein bisschen was zu dir erzählen. Also, wir sind hier gerade auf der Stolzalpe in Österreich, nur mal so nebenbei zu dem Hintergrund der Folge.
Hört man auch am Dialekt, oder?
Genau. Magst du kurz ein bisschen was über dich erzählen?
Ja, Michael Rainer ist mein Name. Ich bin 43 Jahre alt, Vater von einer 4-jährigen Tochter, verheiratet und bin hier der Primarius auf der Abteilung. Das in Deutschland nennt man es Chefarzt.
Ja. Müsste ich auch lernen.
Ja.
Ich dachte, ja, was ist das?
Was ist der Primar? Ja, ja, ja. Genau. Wir sind ein Haus, das einen orthopädischen Schwerpunkt hat. Wir gehören in den Verbund des LKH Murtal. Also die Mur ist unser Fluss, das ist der größte steirische Fluss. Mhm. Und wir sind im Murtal und sind ein Krankenhaus, das speziell auf orthopädische Patienten fokussiert ist, auf Kinder, auf Erwachsene. Also wir richten quasi jedes Gelenk. Und die Anästhesie hat hier einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag, dass die Patienten zufrieden sind. Und schmerzfrei sind, da bemühen wir uns auch sehr, regionalanästhesiologisch. Macht uns sehr viel Freude, hier zu arbeiten. Unser ganz großer Fokus liegt ja auch auf der Schmerztherapie, auf der chronischen Schmerztherapie, was sich ja auch auf einer Orthopädie sehr anbietet. Mhm. Und wir haben das große Glück, dass wir tolle Orthopäden haben. Wir haben das große Glück, dass wir ein physikalistisches Institut haben hier, also konservative Orthopäden, ganz trivial gesprochen, da werden mich jetzt einige Physikalisten wahrscheinlich steinigen für diese Aussage. Aber es, wir arbeiten gut zusammen und schauen, dass wir das Beste für unseren Patienten herausholen.
Ja, das hast du sehr schön formuliert. Was hat dich denn zur Anästhesie gebracht? Was begeistert dich an diesem Fachgebiet speziell? Und du hast auch gerade raushören lassen, dass du mal in Syrien warst. Ich habe gehört, du warst bei Ärzte ohne Grenzen. Mhm. Ich finde das auch super interessant. Wenn du magst, kannst du auch gerne dazu noch zusätzlich zu deinen Erfahrungen was berichten.
Ja, also was hat mich zur Anästhesie gebracht? Grundsätzlich wollte ich, als ich zu studieren begonnen habe, nichts anderes machen als Anästhesie. Ich war vorher schon beim Roten Kreuz, Jugendrotkreuz, ja. Und war mir klar, dass für mich, ja, bitte, das ist jetzt für mich, die besten Notärzte sind Anästhesisten. Sie kennen sich im chirurgischen Setting gut aus. Sie sind vertraut mit dem internistischen Setting. Sie können anästhesiologisch natürlich als Anästhesisten auch die Dinge handeln. Und dementsprechend war es mein großes Ziel, dass ich natürlich auch notfallmedizinisch tätig bin, was ich ja nach wie vor bin. Und was mir zu diesem Zeitpunkt, als ich studieren angefangen habe, überhaupt nicht klar war, ist, wie riesig dieses Fach Anästhesie eigentlich ist. Das heißt, Anästhesie, Intensivmedizin, in Österreich übrigens ist der Intensivmediziner im Titel enthalten. Ja, also das heißt, man muss nicht das Sonderfach Intensivmedizin zusätzlich machen, weil es in der Ausbildung drinnen ist. Du kannst also als Anästhesist hier in Österreich Intensivmedizin machen. Du kannst dich auf die Anästhesie konzentrieren, du kannst Kinderanästhesie machen, du kannst dich auf die Schmerzmedizin konzentrieren oder du machst Notfallmedizin. Das ist ein riesiges Fach. Und das bei Patienten, die früh geboren sind, bis hin, die älteste Hüfte, die ich hier gesehen habe auf der Stolzalpe, war 98. Also, die hat eine Hüftprothese gekriegt, 98 Jahre ja, alt.
Respekt.
Ja. Bäuerin aus dem Enstal war das. Genau. Und das hat mich einfach fasziniert, als ich das dann gesehen habe. Und das ist auch der Grund, warum ich es dann auch gemacht habe. Das ist einfach so schön. Und wenn du Syrien zum Beispiel ansprichst, ich habe dann noch nebenbei, neben meiner Facharztausbildung oder meiner Facharzttätigkeit sehr viele Dinge auch gemacht. Ich habe dann Sportmedizin gemacht, ich habe eben die spezielle Schmerzmedizin gemacht. Dann bin ich irgendwie in den Rennsport gerutscht, war Teamarzt beim Mercedes DTM-Team, habe das betreuen dürfen für einige Jahre. Auch da brauchst du, als Anästhesist bist du irgendwie auch allgemeinmedizinisch sehr versiert und das hilft dir natürlich in dieser Hinsicht. Und dann habe ich mir 2014 auch gedacht, ja, dann nutze ich mein Fach und gehe zu Ärzte ohne Grenzen und wurde dann nach Syrien geschickt und durfte dort einige Monate verbringen. Einerseits in der Nähe von Aleppo, wo wir ein Krankenhaus in einer alten Schule aufgebaut haben, gehabt. Nur war es 2014 dann so, dass der IS langsam aber sicher das Land besetzt hat und wir dann aus dieser Region weggehen mussten, weil es zu gefährlich war. Und dann bin ich nach Jordanien gekommen, also quasi auf die andere Seite von Syrien und durfte dann in Ramtha, das ist eine jordanische Stadt an der syrischen Grenze zu Dara, in einer Notfalleinrichtung arbeiten, ist auch ein Krankenhaus gewesen. Da war ich im Schockraum zusammen mit einem schwedischen Arzt. Das war wunderbar. Falls es Henrik jemals hört, Grüße gehen raus. Und durfte dann aber auch parallel dazu in einem Flüchtlingslager, das war circa eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt, das hat Satari geheißen, oder heißt es nach wie vor, eine medizinische Einheit aufbauen mit einem Australier und einer Norwegerin. War super spannend. Also man sieht, dass man mit dem Fach Anästhesie einfach irrsinnig viele Dinge machen kann, die auch gebraucht werden. Ja.
Hast du da auch viele Narkosen eingeleitet? Waren da viele Notfälle?
Leider ja. Also muss man sagen. Also ich war in Aleppo, war ich vor allem anästhesiologisch tätig. Und es ist schon interessant, wenn man in der Facharztprüfung von Halodan lernt, von Bancuronium, ist ein uraltes Muskelrelaxans. Und Diopental wird zwar heute noch sehr viel verwendet, aber ist jetzt nicht unbedingt ein Routine-Hypnotikum. Und dann hast du plötzlich in Syrien nur Diopental, Fentanyl, Bancuronium. Dinge, mit denen du vorher in Österreich nie gearbeitet hast. Mit Fentanyl habe ich sehr viel gearbeitet gehabt, aber trotzdem. Und dann musst du dort einfach mit einem Gerät, das vor 30 Jahren modern war, arbeiten. Aber auch das lernst du. Und war super spannend. In Ramsau war ich vor allem im Schockraum, wo viele große Schicksale passiert sind. Auch da haben wir natürlich müssen Narkose einleiten. Im Flüchtlingslager dann war es so, dass wir sehr viel regional anästhesiologisch gemacht haben. Also da haben wir sehr viele Plexus gelegt, aber nicht mit Ultraschall. Das haben wir nicht zur Verfügung gehabt, sondern Landmarkentechnik. Auch das ist etwas, was man in der Ausbildung lernt. Gut, dass ich es gelernt habe noch. Ja. Für verschiedenste Wundversorgungen oder auch Verletzungen, die im Flüchtlingslager passiert sind, weil Jordanien zu diesem Zeitpunkt ja verhindert oder nicht wollte, dass Flüchtlinge aus dem Flüchtlingslager im Land sind. Also das heißt, du hast müssen alle Patienten, die im Flüchtlingslager waren, hast du dort versorgen müssen. Und das haben wir versucht.
Hast du einen Tipp für zukünftige Medizinerinnen und Mediziner, wie man in so Notfallsituationen unter Druck ruhig bleibt? Und hat diese Erfahrung für dich dein Bild über die Medizin irgendwie verändert?
Natürlich ist es so, dass du aufgeregt bist vor einem Notfall. Das Einzige, was dir wirklich hilft, diese Aufregung zu managen, ist, dass du dich auf Algorithmen stützt. Das heißt, das Wichtigste in der Notfallmedizin ist, leg dir für dich Konzepte bereit, die du im Notfall ohne weiteres abrufen kannst. Mhm. Ich bin zwar schon ein Freund, dass man Dinge nachschauen kann, ja, aber im Notfall hast du einfach diese paar Sekunden nicht, dass du jetzt dieses Kärtchen rausholst und sagst, okay, wo fangen wir an? Bei A fangen wir an, wir gehen dann zu B, wir gehen dann zu C. Nein, das muss alles bereits, in Österreich sagt man, in Fleisch und Blut übergegangen sein. Mhm. Ja? Und nachdem lernst du und handelst du und trainierst du auch. Ich bin ja auch Simulationswissenschaftler, das habe ich ganz vergessen, medizinischer. Und Simulation ist etwas ganz, ganz Wichtiges in unserem Fachgebiet. Und in der Simulation kannst du diese Algorithmen lernen und diese Algorithmen dann im Notfall abrufen. Und das gibt Sicherheit und das gibt Ruhe.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und die zweite Frage, hat diese Erfahrung im Ausland dein Bild verändert von der Medizin?
Ich bin froh, dass ich in Mitteleuropa leben darf. Ich bin froh, dass ich in Österreich leben darf. Ich glaube, wenn man diese Dinge nicht gesehen hat, die Schicksale, die Lebensbedingungen dort, kann man sich kein Bild davon machen oder man hat kein Gefühl dafür, wie gut es uns eigentlich geht. Ja? wie gut unsere Medizin aufgestellt ist und wie gut unsere Patienten versorgt werden. Also das hat mich nachhaltig verändert, das muss ich schon sagen. Ja. Ich bin dankbar, dass ich hier arbeiten darf. Sehr sogar.
Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt nochmal ein bisschen was Medizinisches. Mhm. Du hast ganz grob ein paar Verfahren erwähnt und der Podcast soll sich ja an alle Menschen richten, die auch nichts mit Medizin zu tun haben. Mhm. Kannst du so in ein, zwei Sätzen nochmal zusammenfassen, was es für Anästhesieverfahren gibt? Du hast eben auch schon die Regionalanästhesie erwähnt, dass man da... Also, ich kann das auch probieren, mit meinen eigenen Worten ein bisschen zu erklären. Kannst du dich gerne korrigieren oder ergänzen. Zum Beispiel eine bestimmte Region hat, wie jetzt die obere Extremität, also den Arm, und dann gezielt zum Beispiel an der Hand einen Eingriff macht. Und dann macht man die Narkose für den Plexus, der den Arm, also Plexus ist ein Nervengeflecht, der den Arm innerviert. Und dann betäubt man eben nur den zum Beispiel rechten Arm. Das wäre jetzt eine Regionalanästhesie für mich. Mhm. Und die macht man mit einem Ultraschallgerät, um da genau die Nerven zu finden, wo man die Spritze und die Injektion reinsetzt.
Ja, also neben der Vollnarkose, der Allgemeinnarkose, gibt es als zweiten großen Punkt die Regionalanästhesie. Und die Regionalanästhesie, die spaltet sich dann auf in eine rückenmarksnahe Anästhesie und in eine Leitungsanästhesie. Mhm. Die rückenmarksnahe Anästhesie bestehend aus der Spinalanästhesie. Okay. Also das heißt, wenn man einfach eine kleine Menge an Lokalanästhetikum in den Duralsack spritzt und dann alles unterhalb zum Beispiel des Bauchnabels taub wird. Ja. Bei Sektios, also beim Kaiserschnitt, muss man ein bisschen höher gehen. Das ist einfach nur so nebenbei. Und da gehört auch die Epiduralblockade dazu oder Epiduralanästhesie dazu. Und dann gibt es noch die Leitungsanästhesie. Das hast du gerade beschrieben. Das heißt, wir suchen uns mit Ultraschall Nervengeflechte, sogenannte Plexus, und umspülen diese mit Lokalanästhetikum, sodass wir in der Lage sind, einzelne Extremitäten, zum Beispiel Arm, zu betäuben. Ja, das ist in dem Sinne keine Narkose. Weil Narkotikum bedeutet ja, ein Narkotikum ist per Definition ein Mittel, das eine Hypnose macht, eine Analgesie und die Muskelrelaxierung. Das ist mit Narkotikum definiert. Das heißt, eine Narkose ist also die Allgemeinanästhesie und der Rest ist Regionalanästhesie.
Womit hängt es zusammen, dass manche eher dazu neigen, nach einer Narkose Übelkeit zu kriegen als andere? Ist das jetzt eine Nebenwirkung des Narkosemittels? Und was macht man, wenn jemand dazu neigt? Setzt man dann eher die Tiva ein, also die totale intravenöse Anästhesie?
Ja, wie du genau sagst. Also es gibt mehrere Gründe, warum Menschen auf Übelkeit und Erbrechen, mit Übelkeit und Erbrechen reagieren auf Narkosen. Da ist zunächst einmal zu sagen, dass das Narkosegas grundsätzlich Übelkeit und Erbrechen fördern. Ja, also Narkosedampf eigentlich. Ja. Sevoflurane beispielsweise wird bei uns eingesetzt. Und natürlich auch die Schmerzmittel, die nach der Operation eingesetzt werden. Das sind vor allem die Opiate, die sowieso Übelkeit und Erbrechen auslösen. Es wird bei einer dementsprechenden Anamnese und beim Erreichen eines bestimmten Wertes beim sogenannten Apfelscore, so nennt sich der, wieder Apfel, der quasi ein Score ist, wie gefährdet ist man überhaupt, Übelkeit und Erbrechen während der Narkose zu haben. Reisekrankheit ist zum Beispiel ein wichtiges Thema. Da wird eher die Tiva gemacht, also die total intravenöse Anästhesie, wo Propofol und das Opiat, Remifentanyl, über die Vene gegeben werden und damit die Narkose aufrechterhalten wird. Das reduziert die Übelkeitswahrscheinlichkeit knapp um 30%, aber ist nicht ganz weg. Mhm. Ja, weil natürlich auch die Schmerzmittel danach, die Opiate, Übelkeit auslösen. Und man gibt natürlich auch etwas dazu. Mhm. Ja, Dexamethason zum Beispiel. Oder und ein Zitron als Prophylaxe gegen Übelkeit.
Okay. Ja, das wollte ich gerade noch nachfragen. Was würdest du sagen, macht für dich einen guten Anästhesisten aus? Braucht man da bestimmte Skills, falls sich jemand für die Fachrichtung interessiert?
Zunächst muss man sich einmal für das interessieren. Ja, man muss Leidenschaft dafür entwickeln. Menschen wenn wir uns ganz ehrlich sind, das Leben des Menschen in den Händen zu halten. Ja, weil ohne dich überlebt der Patient diese Phase der Operation nicht. Das muss man, das ist eine große Verantwortung irgendwo.
Mhm.
Aber ist auch ein sehr befriedigendes Fach, wenn man sieht, wie Patienten schmerzfrei aus Operationen gehen, sich dann bei dir bedanken, eventuell nach Schmerzinterventionen. Und das sind schon schöne Momente dann oft. Also was braucht man? Skills. Skills erlernt man schlichtweg. Ja? In Österreich sagt man, es ist kein Meister vom Himmel gefallen.
Das bedeutet, sagt man in Deutschland übrigens auch.
Ja, das heißt, Dinge, wenn man sich interessiert für das Fach, dann wird man ein guter Anästhesist oder eine gute Anästhesistin. Das ist ganz klar. Leidenschaft ist es.
Hast du irgendein Patientenbeispiel, irgendeine Story, die dir einfällt, was dir besonders von einem Fall im Kopf geblieben ist, egal ob es jetzt was sehr Dramatisches war oder was sehr Witziges oder was dich weiterhin inspiriert?
Ach Gott, da gibt es so viele. Wo soll ich anfangen? Ich habe vor einigen Jahren bin ich mit dem Notarztwagen in Leoben, Samstag in der Früh war es, zu einem Notfall gefahren. Da hat sich eine junge Dame aus der Mongolei an einer Schaukel so gewürgt, akzidentiell, also es wollte sie nicht, ja, sie war betrunken auch, sodass sie in den Herzstillstand gegangen ist. Und wir haben sie reanimiert, 15, 20 Minuten. Sie ist dann positiv reanimiert worden. Und es war dann so, dass nach einigen Wochen sie dann aus dem Krankenhaus gegangen ist. Sie war Kellnerin in einem Lokal in der Stadt, in der ich wohne, im sogenannten Stehbeisel. Jedes Mal, wenn ich in Stehbeisel gekommen bin, hat sie mir ein Bier spendiert seitdem. Das sind schöne Dinge. Kindernarkosen sind auch sehr schön, weil man einfach mit den Kindern gut interagieren kann. Ich habe einmal einem Mädchen gesagt, im Prämedikationsgespräch, also in der Prämedikationsambulanz, den man ja vorher hat, sie müsse sich mit ihrer Mutter einen Traum aussuchen, diesen Traum nehmen und unter den Polster stecken und dann wird sie während der Narkose davon träumen. Ach, sind wir wieder so weit, was wir vorhin geredet haben. Eigentlich ist es ja nicht möglich, aber ja. Sie hat sich sehr gefreut. Zwei Tage später, als ich sie getroffen habe im Lift, hat sie mit dem Fuß auf den Boden gestampft und hat gesagt, du hast mich angelogen. Ich habe nicht von Einhörnern geträumt. Und habe ich gesagt, ja, das tut mir jetzt sehr leid. Ja, sie hat gar nichts geträumt, hat sie gesagt. Das war so ein, und erst ganz vor kurzem eine Patientin mit chronischen Knieschmerzen nach einer Knieendoprothese, seit 15 Jahren Schmerzen. Wir haben sie behandelt und Gynäkolanerv infiltriert, Ultraschall gezielt auch. Sie ist aufgestanden, hat vor Freude geweint, hat mich umarmt und hat zu ihrer Tochter gesagt, Gerti, jetzt gehen wir einkaufen. Ich war schon lange nicht mehr einkaufen. Oh, das waren so schöne. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele schöne Patientenbeispiele, die einfach sehr befriedigend sind für uns.
Mhm.
Ja.
Ja, das heißt, wenn ein Patient operiert wird, hat er erstmal ein Vorgespräch.
Ja.
Und da wird dann gemeinsam entschieden, welche Form der Narkose gewählt wird.
Richtig. Es wird zunächst einmal der Patientenzustand evaluiert. Vorerkrankungen werden angeschaut, auch hier wieder evaluiert. Und dann in Zusammenschau mit allen Befunden wird dann die beste Narkoseform für diesen Patienten oder für diese Patientin natürlich immer gefunden. Ja, muss der Patient auch damit einverstanden sein, das ist natürlich wichtig. Ja.
Das heißt, ihr habt schon recht viel Patientenkontakt, was ich hier so gemerkt habe. Ich glaube, es gibt zumindest bei uns in Deutschland das Klischee, dass Anästhesisten die Menschen gerne schlafen legen und deswegen nicht gerne mit Menschen arbeiten, weil man mit seinen Patienten nicht kommunizieren braucht.
Ich glaube, das ist ein Klischee tatsächlich. Also ich habe sehr viel Patientenkontakt, sehr viel.
Ja, ja, aber das ist ja auch eine schöne Erfahrung, die ich so mitnehme. Nochmal grob zu den Basics. Du hast nämlich auch so ein bisschen Notfallmedizin angesprochen und die Unterschiede in der Facharztweiterbildung. Soweit ich weiß, ist, glaube ich, seit ein oder zwei Jahren die Notfallmedizin ein eigener Facharzt. Ist das richtig? Weil vorher war es ja immer nur eine Zusatzweiterbildung.
Ja, muss man jetzt unterscheiden. Notfallmedizin innerklinisch und Notfallmedizin außerklinisch. Es gibt den Facharzt für Notfallmedizin tatsächlich, soweit ich jetzt weiß, in Österreich derzeit nur in Wien. Das sind Fachärzte, die jetzt keine klassischen Anästhesisten sind, aber zum Beispiel in Schockräumen, in zentralen Notaufnahmen arbeiten. Und dann gibt es aber noch den Notarzt, der das Notarztdiplom hat. Das ist ein Zusatzdiplom in Österreich, auch in Deutschland. Und der dann auf Notarztsystemen fährt oder fliegt, je nachdem. Ja. Ich habe mich dann irgendwann einmal entschieden, nur mal zu fliegen. Bin am Christophorus 17. Oh. Auch hier Grüße an die Crew. Gehen raus.
Schön.
Genau, ist auch eine wunderbare Ergänzung auch zu meinem täglichen Arbeitsleben.
Wie lange dauert hier die Facharztweiterbildung Anästhesie und Intensivmedizin? Ich habe schon gehört, ihr macht irgendwie so einen Basisarzt und dann gibt es Turnuszeiträume. Kannst du dazu kurz was erklären, wenn ich schon die Möglichkeit habe, hier den Vergleich zwischen Deutschland und Österreich zu machen?
Ja, also nehmen wir an, du hörst jetzt mit dem Studium auf und möchtest bei mir eine Assistenzarztstelle antreten, was ich sehr begrüßen würde. Dann ist das Erste, wo du hinkommst, zur Basisausbildung. Die Basisausbildung ist ein kleiner Rundumkurs durch die wichtigsten Fächer, interne Chirurgie. Du kannst ein bisschen Anästhesie machen, kannst auch ein Wahlfach machen. Insgesamt dauert diese Basisausbildung, die jeder nach dem Studium bei uns macht, 9 Monate. Das gehört schon insgesamt zu den 6 Jahren Facharztausbildung. Danach entscheidest du dich glücklicherweise für die Anästhesie und hast dann 36 Monate Grundausbildung vor dir. Die Grundausbildung ist dafür da, dass man die Grundzüge der Anästhesie kennenlernt, also alle gängigen Narkoseformen. Man lernt dann auch schon Narkoseformen in der Allgemeinanästhesie, in der Allgemeinchirurgie kennen, in der Gynäkologie kennen, in verschiedenen anderen chirurgischen Fächern schon kennen. Das ist so quasi die Grundausbildung des Narkosearztes. Das dauert 3 Jahre. Mhm. Ja. Und danach, die nächsten Monate, kann man sich dann aus einem Modulsystem aussuchen. Wobei 9 Monate Intensivmedizin, habe ich ja schon gesagt, der Intensivmediziner ist bei uns im Facharztbegriff mit enthalten, obligatorisch sind. Das heißt 9 Monate Intensivmedizin und dann kannst du dir 2x9 Monate als Modul dann aussuchen. Das kann sein Regionalanästhesie, das können spezielle Fälle sein, das kann die Notfallmedizin sein, die präoperative Evaluierung sein. Also das kannst du dir dann aussuchen. Und danach kommt dann die Facharztprüfung. ist ein bisschen unterschiedlich in Deutschland und in Österreich. Ich weiß nicht, in welche Richtung Deutschland da geht, aber in Österreich ist es so, dass du den ersten Teil der Facharztprüfung ist der erste Teil der europäischen Facharztprüfung. Das ist ein schriftlicher Teil. Mhm. Und danach kommt es zu einem mündlichen Teil, der dann der zweite Teil ist. Solltest du den ersten Teil bestanden haben, kriegst du nur 4 Fragen, ansonsten kriegst du 8 Fragen. Und ja, mhm. Und dann ist der Facharzt fertig.
Und wie ist das mit Kinderanästhesie? Ist das dann auch noch in der Spezialisierung mit dabei oder muss man dann noch zusätzlich was aufbauend machen?
Kinderanästhesie ist in Österreich kein spezielles Fach. Das ist auch gut so, meines Erachtens nach. Es ist auch gut, dass es wenige Leute machen, aber dann gut. Aber wenn du Facharzt für Anästhesie bist, dann gehst du auf eine Kinderanästhesie und wirst dann quasi zum Kinderanästhesisten. Es ist also keine spezielle Bezeichnung oder Fortbildung, Weiterbildung. Es ist einfach für dich eine Spezialisierung, die du dann einfach machst. Ja. Warum finde ich es gut, dass es keine absolute Spezialisierung ist? Wenn wir jetzt unser Krankenhaus hier anschauen, wir machen auch kinderorthopädische Eingriffe, aber zusätzlich unser Gros an Patienten sind natürlich Erwachsene. Aber wir haben eine kleine Gruppe an Anästhesisten hier, die Kinderanästhesisten sind, wenn man das so sagen kann, die sich mit Kindern beschäftigen und das auch sehr, sehr gut machen. Wenn wir also hier eine komplette Spezialisierung machen, dann müsste ich einen speziellen Kinderanästhesisten anstellen, der für diese 10% an Patienten, ja, der kann aber dann aber keine Erwachsenen machen. Also es ist gut, dass es da keine exklusive Spezialisierung gibt. Wiewohl ich schon der Meinung bin, Kinder müssen von interessierten, speziell ausgebildeten Anästhesisten behandelt werden. Also das macht auch nicht jeder bei uns, muss man auch klar sagen.
Ja, nochmal zurück zur Steinsalpheim. Wir befinden uns so ungefähr im Herzen Österreichs, oder? In der Steiermark. Mhm. Ich bin hier mit dem Auto den ersten Tag hergefahren, 2 Stunden von der letzten Autobahnanbindung weg.
Ja, da musst du dich aber verfahren, oder? Das gibt's nicht.
Ich habe nur Kühe gesehen. Ich dachte mir, wohnt hier überhaupt jemand? Und mittlerweile habe ich es aber auch ein bisschen zu schätzen gelernt, die Ruhe und die Berge. Und man kann doch ganz gut abschalten. Ja, wenn du mich jetzt hier anwerben würdest,
ja.
Was wären denn so die Vorteile, wenn ich so mitten auf der Stolzalpe in einem kleinen Ort arbeite?
Du hast vollkommen recht. Wir sind hier mitten in der Landschaft, in der wunderschönen steirischen Berglandschaft. Unser Krankenhaus liegt ja auf 1300 Metern Seehöhe. Also der erste Vorteil ist, du hast einmal einen schöneren Hämoglobinwert. Das ist einmal Nummer 1. Weil du adaptiert bist dann drauf.
Achso, ja, da muss man dazu sagen, durch die Höhe produziert unser Blut mehr Erythropoietin, mehr EPO, was man vielleicht auch so vom Sport und aus der Dopingszene kennt.
Genau.
Und dadurch haben wir mehr Möglichkeiten, Hämoglobin und Sauerstoff zu binden.
Genau. Und das ist wie ein Höhentrainingslager, nur kriegst du dafür bezahlt. Ja? Nein, also Spaß beiseite. Was macht meine Abteilung hier gut aus? Wir haben ein irrsinnig gutes Klima hier, ein gutes Arbeitsklima. Wir sind ein kleines Team, aber wir sind ein sehr eingeschworenes, ein nettes Team, das sich sehr darum bemüht, jungen Leuten etwas beizubringen. Wir haben doch sehr viele FormulantInnen und PraktikantInnen. Das machen wir aber ehrlicherweise nicht ganz ohne Hintergedanken, weil unser Hintergedanke ist natürlich schon, dass sich junge Leute dafür interessieren, eine gute Ausbildung in einem netten familiären Team zu genießen, wo sie sich auch aufgehoben und wertgeschätzt fühlen. Das ist eine Grundprämisse in meinem Team, dass wir uns wertschätzen und dass wir uns auch gegenseitig unterstützen. Das ist in einem kleinen Team natürlich sehr einfach möglich. Aber ich glaube hier, wie du das hier empfunden hast, ich glaube schon, dass man sich sehr wohlfühlen kann hier. Wir haben gerade vorhin noch darüber gesprochen, dass viele nach dem Studium in großen Städten verbleiben. Ich kann das verstehen, weil viele haben schon gar keinen Führerschein oder möchten nur mit dem Rad zur Arbeit fahren, weil ein Auto wirst du hier brauchen. Das ist wichtig, weil sonst kommst du irgendwie nirgendwo hin. Aber das ist auch schon der einzige Nachteil an diesem Krankenhaus.
Ich glaube, viele haben Angst, dass es Freizeitmöglichkeiten gibt.
Oder? Also ich kann tatsächlich verstehen, wenn junge Kolleginnen und Kollegen nach dem Studium sagen, ich möchte unbedingt in einer großen Stadt bleiben und dort meine Ausbildung machen, weil da habe ich alles, da bin ich verkehrsmäßig gut angebunden und da habe ich meine Kultur und meine Freizeitmöglichkeiten. Was die Freizeitmöglichkeiten hier auf der Stolzalpe betreffen, die sind nicht schlecht. Also man kann, wenn man sportlich interessiert ist, sehr viel machen. Bergsport, Wassersport, so viel man möchte. Ein Auto wird man brauchen hier, das ist wichtig, weil einfach die Verkehrsanbindung am Land wird in Deutschland nicht viel anders sein, nicht so gut ist wie in einer großen Stadt. Der große Vorteil hier ist, dass wir eben ein tolles, innovatives Team sind, das sich wirklich um seine jungen KollegInnen kümmert und einfach das Beste aus ihnen herausholen möchte. Man hat kurze Wege und verglichen mit großen Krankenhäusern, und ich habe in großen Krankenhäusern gearbeitet, da ist man ganz häufig auch ein bisschen auf sich selbst gestellt in mancherlei Hinsicht. Es kommt sehr auf das Team drauf an. Da kann ich jetzt nicht pauschalisiert sagen, dass große Krankenhäuser per se nicht so auf die jungen Kolleginnen eingehen. Aber das kann ich mir hier schon auf meine Fahnen heften. Ja. Und ich hoffe, und ich hoffe wirklich, dass sich junge Kollegen und Kolleginnen das auch wünschen, dass sie eine gute Ausbildung in einer ruhigen und freundschaftlichen Atmosphäre genießen können. Natürlich möchten wir, dass hier auch junge Kolleginnen und Kollegen herkommen und auch bei uns arbeiten. Das ist ja auch der Grund, warum wir unsere FormulantInnen so umsorgen. Ja,
ja, also ja. Ich kann das, was du sagst, auf jeden Fall zurückgeben. Ich habe es hier als sehr besonders bemerkt und wahrgenommen, dass hier so eine gute Stimmung ist, dass ich wirklich alle duzen. Ich habe es gar nicht hierarchisch erlebt. Ich hatte das Gefühl, jeder ist irgendwie gut drauf, alle halten irgendwie zusammen. Also ich habe hier wenig Stress und Druck in dem Sinne erlebt. Es ist trotzdem viel Arbeit, aber man verbringt ja auch seinen Großteil seines Lebens auf der Arbeit, und ich denke, das macht so viel aus, in welchem Team man arbeitet, was du auch gesagt hast. Als Take-Home-Message oder Zukunft der Anästhesie wird der Fachbereich mit KI in der ganzen Digitalisierung bestehen bleiben, wird sich viel verändern, jetzt auch im Hinblick auf den Ärztemangel. Möchtest du da abschließend noch irgendwas zu sagen?
Also Zukunft der Anästhesie kann ich nur jeden ermuntern, Anästhesie zu machen. Ja. Es wird keine KI der Welt einen Patienten individuell beurteilen können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die KI ist ja in der Radiologie schon sehr groß, weil sie einfach, was ich heute schon gelesen habe, 50% die Trefferquote für pathologische Sachen ist 50% höher. Das wird es in der Anästhesie so an sich nicht geben. Natürlich werden wir auch technische Fortschritte erleben, aber der Beruf Anästhesie und auch Intensivmedizin wird auf kurz oder lang immer bestehen bleiben müssen. Ja. Es wird keine KI zum Notfallort fliegen können und einen Patienten mit Polytrauma versorgen können. Das heißt, es wirst immer du als Arzt oder als Ärztin sein müssen. Und deswegen mache ich mir, was KI betrifft, überhaupt keine Sorgen für die Zukunft. Ja. Und das Einzige, was wir brauchen, ist einfach Nachwuchs. Das Einzige, was ich wirklich bete in meinem Leben, ist, dass wir hier ein stabiles, gutes Team aufbauen, das auch gerne hier arbeitet, das die Natur genießt, das hier dieses Umfeld genießt und einfach sagt, ja, ich gehe gerne hier arbeiten, ich habe hier einen erfüllten Job und mache etwas Sinnvolles.
Ja, das hast du sehr schön zum Abschluss gesagt. Ich hoffe, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid noch nicht hypnotisiert oder narkotisiert jetzt von der ganzen Folge und dass ihr Spaß hattet und einiges mitnehmen konntet. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit euch. Danke, Michael, nochmal. Hat mir viel Spaß gemacht und alles Gute für die Stolzeifer.
Danke sehr.